Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rocket Science Podcasts, Ausgabe 26. Der regelmäßigste Fotopodcast der ganzen Welt. Für euch wie immer an den Mikrofonen. Tim und
Seike, hallo.
Ja, Seike, lange nicht gehört, wa?
So ist es.
Was ist denn da passiert?
Naja, kennst uns ja. August das letzte Mal, ne? Und wir hatten uns, glaube ich, vorgenommen, jetzt echt dran zu bleiben und unsere Themenserie zu komplettieren, und zwar zeitnah. Aber, naja.
Haben wir nicht ganz geschafft.
Nicht ganz, aber wir ziehen es durch, heute halt.
Heute das große Finale.
The Grande Finale.
Genau. Aber ich würde sagen, wir starten mit der üblichen Anfangsfrage. Was haben wir denn so getrieben seit dem letzten Mal?
Ach, ist erstaunlich viel passiert. Ich glaube, in der letzten Folge hatte ich ja schon angekündigt, dass ich Perseiden fotografieren möchte. Ne? Also der stärkste Meteoritensturm der Saison, also des Jahres eigentlich. Die sind ja bekannt dafür, sehr zahlreich zu sein, sehr hell, sehr schön. Und das habe ich auch gemacht und war dann tatsächlich in der Nacht vom 12.8. auf den 13.8. draußen in Brandenburg, mal wieder auf einem alten Truppenübungsplatz.
Schön.
Und bin auf Sternschnuppenjagd gegangen. Das hat auch funktioniert. Und man muss aber sagen, ein anderes Ereignis in dieser Nacht hat dem Ganzen so ein wenig die Show gestohlen. Und zwar Polarlicht. Das war eine kleine Option für diese Nacht. Ich habe nicht dran geglaubt, habe mich auch nicht wirklich darauf konzentriert. Aber habe mich dann mal rumgedreht und am Himmel so ein, ja, wie würde ich das beschreiben, ein weißes Glimmen gesehen.
Ja.
Und dachte so, hey, hoppla, guck's mal mit der Kamera in die Richtung. Und bam, alles pink. Also wirklich hammergeil. Wirklich durch die Kamera deutlich sichtbar gewesen. Und in dem Moment habe ich natürlich die Sternschnuppen sein gelassen. Und ja, habe mir andere Motive gesucht und habe dieses wunderschöne Polarlicht fotografiert, was einfach nur super geil war. Und insgesamt war das auch eine richtig coole Nacht. Man musste ein bisschen laufen bis zu dem Ort, wo ich da war. Ich bin so, glaube, 1,5 Stunden unterwegs gewesen, also one way. Und habe da auch echt gemerkt, so ein Mountainbike mit Elektroantrieb wäre eigentlich mal ganz geil für solche Aktionen. Weil du staffst ja da wirklich durch den Sand, über diese Sandwege, und das ist halt auch echt anstrengend. Und mit ganzen Ausrüstungskram und ein bisschen, ja, Verpflegung noch. Ich hatte wirklich schon nicht so viel dabei, weil ich schon wusste, dass ich relativ viel laufen muss. Naja, ich war dann so 8 Stunden in der Nacht unterwegs und habe mich dann auch ein bisschen dahingelegt, während so die Kamera dann lief. Und ja, der Boden war noch warm. Also der Beton von dem Bunker, wo ich da quasi war.
Ja.
Das hat so ein bisschen Wärme noch von unten gegeben. 1, 2 Energy-Drinks dabei, ein paar Brote. Und ja, dann auch einfach ein bisschen in den Himmel geguckt, während die Kamera so durchlief. Ne? Das war schon mal wieder richtig, richtig cool.
Das klingt sehr gut. Ich hatte ja gehofft, das auch zu sehen, aber hier hat es das Wetter leider nicht hergegeben.
Ja, du hattest ja noch eine zweite Chance, ne? Wir befinden uns ja gerade quasi am Hoch des Sonnenzyklus. Wir haben ja enorm starke Sonnenaktivität gerade. Das ist ja dieser 11-Jahres-Zyklus, wenn sich irgendwie diese Sonnenflecken häufen,
ja,
und
ja,
dann immer wieder Eruptionen daraus kommen und somit natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man ja Polarlichtereignisse auf der Erde hat und durch die heftigen Eruptionen halt auch so, ja, bis in unsere Breiten runter. Also es ist schon ziemlich cool gewesen, und das Ganze wurde ja nochmal getoppt in der Nacht vom
10. Im Oktober
war es, ne? Glaube ich. Ja, genau.
Mhm.
Da bin ich auch rausgefahren, in der Hoffnung, es sehen zu können. War so ein bisschen 50-50, wegen Wolken auch. Aber ich habe mir dann bewusst so einen Ort gesucht, wo eigentlich die Wolken hätten abziehen sollen, und hat auch funktioniert. Und das war nochmal ja, ein ganz anderes Level. Also so krass deutlich habe ich das hier noch nie gesehen. Man hat es wirklich mit bloßem Auge gesehen. Also wirklich Rotverfärbung im Himmel.
Ja.
Und wenn du dann halt noch durch die Kamera geguckt hast, dann, also das war wirklich eine Farbexplosion. Rot, Pink, Grün, Gelb. Das ist einfach Hammer gewesen. Das war mega, mega krass. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Und es gab so zwei Hauptstürme eigentlich. Und ich habe beide fotografisch miterlebt. Das war einfach super, super geil.
Ja, glaube ich dir sofort. Ich bin da auch sehr, sehr neidisch drauf. Ich hatte ja beim zweiten Mal das Pech in Anführungszeichen, dass ich nicht in Deutschland war.
Ja.
Sondern leider ein bisschen zu südlich. Auf Malotze. Und da hat man leider nichts
Scheiß
gesehen.
Urlaub
und ich habe
ne?
aber mit wirklich großem Neid habe ich die ganzen Statusbilder der daheimgebliebenen in WhatsApp mir angeguckt.
Ja.
Und dachte, das kann wohl nicht wahr sein. Das kann nicht sein.
Das war schon wirklich heftig, ja. Weil es halt auch so tolle Muster waren. Also man hat halt wirklich auch so feine Strukturen gesehen. Es waren nicht einfach nur Farben im Himmel, sondern ja, du hast halt wirklich was gesehen an Formen und so und tanzende Lichter.
Ja.
Das mit dem Auge natürlich wieder schwerer zu sehen, aber durch die Kamera, boah, Hammer.
Ja, trotzdem. Frechheit ist das.
Vielleicht bekommst du ja noch 2025 ein paar Chancen. Also,
das würde mich sehr, sehr freuen. Also zumal dieses Jahr ist ja generell irgendwie dann die Hölle los, ne? Also ich erinnere mich, dass man auch in Norddeutschland Polarlichter ja schon gesehen hat, dieses Jahr im April oder Mai oder sowas muss es gewesen sein.
Ja, das habe ich leider auch verpasst. Da habe ich überlegt, ob ich rausfahre und war dann einfach zu kaputt an dem Tag und habe es nicht gemacht und habe es dann natürlich bereut. Also von Berlin aus ist man ja auch relativ schnell mal an der Ostsee. Hatte ich auch immer mal vor. Aber da muss man sich halt schon in Anführungszeichen sicher sein, dass es wirklich was zu sehen gibt.
Was
würde ich halt mal machen, wenn wirklich gar keine Wolken da sind. Und naja, ob dann Polarlicht zu sehen ist, das kann halt keiner so ganz präzise vorher sagen. Und natürlich gibt es da Apps für, die diverse Werte messen bzw. anzeigen. Und wenn das alles zusammenpasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Hat bisher auch immer gepasst, aber es gibt halt keine Garantie. Und dann fährst du vielleicht so 2-2,5 Stunden dafür, dass du dann halt aus dunklem Wasser rausguckst.
Ja.
Auch nicht so geil.
Oder fährst du jetzt mal deine Ruhe.
Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn dann wirklich auch Wolkenprognose dazu passt, würde ich das trotzdem machen.
Ja, würde ich auch, glaube ich.
Tja, aber vielleicht hast du ja 2025 noch die Gelegenheit, wir erreichen ja dann quasi den Peak vom Sonnenzyklus, auch wenn das natürlich alles so Pi mal Daumen ist und es da auch keine Garantie für gibt.
Peak mal Daumen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal den einen oder anderen Sonnensturm hier erleben, ist relativ hoch.
Ja, ich hoffe das, ja. Das ist ja auch immer noch so auf meiner Liste von Dingen, die ich unbedingt noch gesehen haben möchte.
Ja, wirst du wohl auch noch schaffen, denke
ich. Das hoffe ich auch mal ganz stark. Aber wäre natürlich geil, wenn das einfach mal so nebenbei passiert, ne?
Ja.
Wollte jetzt nicht dafür nach Norwegen fahren. Also, das meine ich natürlich auch, aber...
Oder Island, ja.
Ja.
Was ich ja lustig finde, ist dieser ganze Verschwörungstheorie-Kram, der dazu natürlich wieder existiert. Also, dass es diesen 11-jährigen Sonnenzyklus gibt, scheint halt nicht bei allen bekannt zu sein. Und ganz viele fragen sich, warum gibt es denn so häufig Polarlicht? Das ist noch die harmlose Variante, weil denen kann man das halt erklären. Andere aber natürlich behaupten, dass das alles künstlich ist. Also, dass es kein echtes Polarlicht ist, dass es Polarlicht gar nicht gibt, sondern dass das natürlich alles Geoengineering ist. Ne? Also, da werden wieder Dinge in die Atmosphäre eingetragen, die dann durch Wellen angeregt werden von der Erde aus, was dann leuchtet und uns alle krank macht und vergiftet. Also das ist wieder nur zum Kopfschütteln, was sich da manche zusammen fantasieren.
Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Wo schnappst du denn sowas auf?
Ja, tatsächlich inzwischen auch in den Fotogruppen bei Facebook liest man das öfter mal und als Kommentar unten drunter.
Ach du liebe Zeit. Gott, oh Gott.
Ja. es ist wirklich krass. Ja.
Facebook ist nicht gut für dich, Salke.
Nee, also dazu vielleicht noch, ich verlasse dieses Medium zunehmend. Also wir sind ja wirklich kaum noch aktiv da, ne? Auch mit unserer eigenen Seite.
Richtig.
Es macht auch einfach keinen Spaß mehr. Also ich habe das Gefühl, dass diese ganze Plattform hauptsächlich in der Hand von Idioten ist inzwischen. Man muss es so deutlich sagen.
Ja.
Irgendwie die Stimmung ist auch ziemlich vergiftet. Du wirst überall runtergemacht, angefeindet und irgendwie, du erreichst halt auch nur einen gewissen Altersschnitt von Leuten. Ne? Also Facebook ist jetzt so das alte Leute Social Network. Ist einfach so.
Ja, mit der Aussage und haben wir jetzt auf jeden Fall einen von unseren beiden Hörern verloren, sag ich. Ist ja klar, ne?
Ja, kann schon sein. Aber man muss halt auch der Realität ins Auge blicken an der Stelle. Und ja, weiß nicht, ich habe auch einfach keinen Bock mehr, irgendwie so Likes hinterher zu hecheln. Und ach,
das war ja von Anfang an scheiße. Ende, ne?
Ja. Ich meine, es war natürlich cool, ein bisschen Reichweite zu haben und sich dann auch mal feiern zu lassen für ein schönes Bild. Und das wäre auch immer noch cool. Aber dieser dauerhafte Zeitinvest dafür, dass man auch nur einen ganz bestimmten Ausschnitt aus der Bevölkerung erreicht, weiß nicht, ist irgendwie, ja, ist es das wert? Irgendwie nicht so richtig. Also ab und zu poste ich natürlich schon noch was da, aber ich mache da jetzt nicht so einen Kampf draus.
Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wann ich mich da zum letzten Mal eingeloggt habe.
Ja, ich bin schon der Aktivere da von uns beiden, glaube ich.
Definitiv.
Ja. Tja, so, also Facebook ist tot. Instagram ist ja ähnlich, ne? Also, da weiß ich nicht, posten wir vielleicht sogar noch regelmäßiger als bei Facebook, aber.
Ja, na, ich werfe immer noch die Bilder ab, die wir da, die wir ja immer hier besprechen, zumindest in unserem Podcast-Account.
Ja. Völlig aber, richtig, aber ich meine jetzt auch unseren Hauptaccount.
Ja.
Da posten wir auch sehr unregelmäßig und das ist ja das, was die Algorithmen überhaupt nicht mögen, ne? Wenn du,
ja, wenn du richtig,
sehr
richtig
sporadisch postest, nicht regelmäßig, dann kriegst du halt auch keine Reichweite organisch.
Ja.
Und dann musst du halt irgendwie über Hashtags einen Treffer landen oder dich irgendwie featuren lassen.
Ja.
Und da sind wir auch wieder bei diesem Hinterherhecheln von Followern und ach, was soll's am Ende, wirklich.
Ja, wobei, meine, also da könnte man ja vielleicht ab und zu mal wieder ein Bild abwerfen, oder? Das ist ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nicht so der Aufwand.
Nein, ist es nicht, aber irgendwie die Motivation ist nicht allzu hoch bei mir tatsächlich.
Da musst du ja das machen wie die Leute auf LinkedIn, da musst du dir einen sogenannten Content-Blocker in deinen Kalender reinschreiben.
Ah, wo ich dann die Zeit dafür nutze.
Genau, und dann postest du einfach jeden Montag mal wenigstens ein Bild bei Instagram. Ja. Vielleicht mache ich das mal.
Oh, muss ich meinem Arbeitgeber irgendwie noch erklären, was das für ein Termin im Kalender ist.
Stell's auf privat, dann sieht er es nicht.
Ah, ich sehe, du hast schon alle Tricks drauf.
Folgen Sie mir für mehr Kalendertipps.
So, aber Polarlicht war ja vielleicht, na doch, eigentlich war es schon das Highlight, aber es gab ja noch was anderes. Und zwar hatten wir ja wieder Kometenbesuch.
Ja.
Der gute Tsuchinshan Atlas. Oder auch die technische Bezeichnung C2023A3 ist ja vorbeigekommen. Und man muss schon sagen, nach NEOWISE, wann war das? 2020? 2022? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Peinlich.
Ich glaube, naja, 2022.
Ja, kann sein. Das war schon das beeindruckendste Erlebnis seitdem. Also NEOWISE war irgendwie noch heller und größer und deutlicher zu sehen. Aber der war schon auch nicht schlecht jetzt. Und habe ich natürlich genutzt, auch für ein paar schöne Bilder. Dafür bin ich nicht ganz so weit rausgefahren, sondern hier nur an die Stadtgrenze letzten Endes. Mit Blick raus nach Brandenburg, wo es ja dann auch ja, verhältnismäßig dunkler ist. Natürlich hatte man so die Lichtglocke von Berlin im Rücken und das hat schon noch ein bisschen in den Himmel reingestrahlt. Aber dadurch, dass man ja dann von Berlin weg fotografiert hat, ging das schon. Hab da auch zwei schöne Bilder gemacht, also eine Detailaufnahme mit 200 mm, wo man dann wirklich nur den Kometen gesehen hat,
ja,
mit Schweif und auch Gegenschweif. Und dann nochmal ein bisschen weitwinkliger, also mit 70 mm dann, wo so ein bisschen von der Landschaft mit drauf war, die ja dann vom Fast-Vollmond auch angestrahlt wurde, sodass die halt auch ja, nicht taghell, aber fast taghell geworden ist. Auch ein sehr schönes Bild geworden. Und das Coole ist, ich habe über das ganze Thema jetzt noch einen Artikel geschrieben, der beim Foto Espresso vom D-Punkt Verlag in der Dezember-Ausgabe erscheinen wird. Ich habe den gerade heute habe ich den abgegeben und geht jetzt noch durchs Lektorat und erscheint dann beim Foto Espresso. Verlinken wir auch einfach mal. Das ganze Ding habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Ist kostenlos als PDF downloadbar und schöne, spannende Artikel rund ums Thema Fotografie, technische Artikel, künstlerische Artikel, Bildgestaltungsartikel. Also wirklich einmal quer das Themengebiet der Fotografie. Lohnt sich auf jeden Fall immer da reinzugucken. Buchtipps gibt es natürlich auch. Hint, hint. und ja, einfach eine coole Sache. Wir verlinken das einfach mal mit in die Shownotes, würde ich sagen.
Ja.
Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass da wieder ein Artikel von mir erscheint.
Schön.
Hm.
Sehr schön.
Und wer den Commit verpasst hat, vielleicht gibt es noch eine neue Chance im Januar. C2024G3 heißt das gute Stück. Erreicht am 13. Januar die kleinste Erdendistanz, also das Perihel, und könnte mit bloßem Auge sichtbar sein. Allerdings glaube ich noch nicht so richtig dran. Das Problem ist, dass er sehr sonnennah am Himmel nur zu sehen sein wird auf der Nordhalbkugel.
Ja.
Also die Sonne geht gerade unter und dann steht er schon relativ tief und halt noch relativ nah an der Sonne. Aber er könnte halt so hell werden, dass man ihn trotzdem sehen kann. Ob er dann so eine starke Ausprägung des Schweifs auch zeigt, bei der Helligkeit, die dann halt von der Sonne noch ausgeht, also mit Restlicht und so, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, aber zumindest als sehr hellen Stern könnte man ihn vielleicht schon sehen in der Dämmerung dann. Ist die Frage, ob er die Annäherung an die Sonne überhaupt überlebt. Also der ist noch nie bei uns vorbeigekommen. Das ist einer von diesen nicht-periodischen. Also die, die halt nur theoretisch einmal bei uns vorbeikommen, einmal rumfliegen und wieder weg sind. Anders als die, die halt irgendwie zyklisch immer wiederkehrend sind, auch wenn es viele, viele tausend Jahre manchmal sind. Deswegen weiß man noch nicht allzu viel über den und kann das nicht so richtig einschätzen. Ist ja sowieso immer Lotto beim Kometen, wenn der nah an die Sonne kommt, ob er das überlebt oder nicht. Oder ob er einfach zerbricht, verdampft, alles Mögliche kann passieren. Und ja, muss man einfach mal abwarten. Auf der Südhalbkugel gibt es bessere Gelegenheiten. Ich glaube schon im Dezember da sogar. Einfach mal abwarten.
Einfach mal ins Flugzeug steigen.
Genau, für den Kometen, zack, schnell auf die Südhalbkugel. Das sollte es doch wert sein. Ja, das ist zumindest jetzt momentan so der heißeste Kandidat. Vielleicht wird ja noch ein anderer gesichtet. Die Dichte ist schon erstaunlich groß im Moment von Kometen. Also, was gab es denn alles? Pons Brooks gab es ja auch noch.
Ja.
Neo weiß natürlich, der Tsuchinshan jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausspreche, ehrlich gesagt, aber ja, waren schon einige, die man auch gut fotografieren konnte. Deswegen ja auch die Idee, darüber mal einen Artikel zu schreiben. Also, was macht so ein Kometen eigentlich aus? Wie fotografiert man das? Wie plant man das natürlich? Das ist ja so mein Hauptthema. Und ja, wie bin ich an meine Bilder rangegangen? Darum soll es gehen.
Schön.
Sehr schön. Also tatsächlich mal doch irgendwie seit dem letzten Mal ein bisschen was erlebt. Ansonsten war ich gar nicht so aktiv, muss ich sagen. Also ich hatte zwar ein paar Bilder geplant von Motiven, die ich aber auch schon sozusagen abgehakt habe. Also das wären halt quasi Wiederholungen gewesen.
Ja.
Einzelne Standorte mit Sonne hinterm Fernsehturm und so, was ich halt gerne mache. Wo ich aber jetzt wirklich nur hingefahren wäre, wenn wirklich alles gepasst hätte von den Wetterbedingungen. Und das war immer so ein bisschen fraglich. Und deswegen habe ich es sein gelassen. Trotzdem hatte ich eigentlich vor, wieder mehr zu machen. Hat sich halt nicht so ergeben, aber durch Polarlicht und die Kometen und auch die ein oder andere Milchstraße und natürlich auch die Perseiden habe ich ja trotzdem fotografiert. Ne? Auch da kommt auch ein Bild. Ich möchte mich nicht beschweren jetzt über die 3 Monate seit der letzten Aufnahme von uns.
Ich habe ja ein bisschen was gesehen, also kannst dich wirklich nicht beschweren, würde ich auch mal sagen.
Ja, denke ich auch. Und es waren einfach wieder coole Nächte. Ne? Also gerade die beiden Polarlichtnächte, das war schon richtig cool. Die erste, weil es noch schön warm war, auch wenn es halt in der Nacht trotzdem dann morgens frisch geworden ist, aber trotzdem einfach wieder cool, da einfach alleine unterm Brandenburger Himmel zu sein.
Ja, wie gesagt, ich bin blicke da äußerst neidisch drauf. Ich hätte das auch gerne gesehen. Ich habe 2-mal leider verkackt, durch Abwesenheit oder durch Wetter. Ich gelobe Besserung. Ich ärgere mich wirklich, ich kann es nur nochmal sagen, ich ärgere mich da wirklich maßlos. Das ärgert mich sehr.
Ich glaube, du kriegst noch andere Gelegenheiten.
Ich hoffe doch. Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal zusammen, Sacke. Das wäre nice.
Das wäre ein Traum, oder?
Aber da müssen wir, glaube ich, wirklich mal wohin fahren.
Ja.
Schreibe ich mal hier auf meine Liste. Ja.
So, was hast du getrieben?
Schön, schön. Ich war tatsächlich ja auch mal, das habe ich ja lange Zeit ja nicht erzählt, sowas, dass ich ja auch mal tatsächlich wieder selbst unterwegs war und fotografiert habe, nämlich einmal natürlich im Urlaub auf Mallorca. Da würde ich jetzt aber gar nicht so sehr drauf eingehen wollen, weil ich das Bild oder vielleicht zwei Bilder auch später hier mal zeigen will und dann würde ich da dabei die Geschichte erzählen, wie das entstanden ist.
Aber du kannst ja vielleicht wenigstens teasern, was du gemacht hast. Also ihr wart ja wohl nicht am Ballermann, nehme ich mal an.
Nee. Was macht man da, wenn man wir hatten unsere Unterkunft auf der Ostseite der Insel, Nordostseite.
Ja.
Und das dann natürlich prädestiniert für so einen Aufgang.
Ja.
Leider waren da immer so ein paar Berge tatsächlich, die so ein bisschen die Horizontkante immer verdeckt haben, sodass man nicht so den, wie soll ich sagen, die Röte der ersten Sonne hat man nicht immer so ganz gehabt. Aber am Ende war es trotzdem ganz nett eigentlich. Und dann war ich dienstlich einmal in England und habe auch da fotografiert. Und da war leider immer totales Mistwetter. Also es war so schlecht, dass es selbst auch für die englischen Nachrichten ein Dauerthema war da. Ich habe die Sonne nicht gesehen in der ganzen Woche und auch selten mehr Sichtweite gehabt als die 100 Meter oder so. Also es war wirklich zum Kotzen. Ging gar nichts. Aber ich habe da noch ein nettes Motivchen gefunden in der kleinen Stadt, die so ein bisschen, also zumindest in dem Teil, in dem ich da war, das hat mich so ein bisschen an Hamburg erinnert, an die Speicherstadt. Es sah so ähnlich aus da. Viel Wasser, viele große Backsteingebäude. Und auch da werde ich das Bild sicherlich mal zeigen und ein bisschen erzählen, wie das dazu kam und was ich da gemacht habe.
Okay, das hast du uns also heute nicht mitgebracht.
Das habe ich heute Kommt nicht mitgebracht. Nee, weil ich nämlich diese Sendung habe ich vor bestimmt auch schon 2 Monaten vorbereitet und habe ich mich für ein anderes Bild entschieden.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, so ist das. Ansonsten habe ich nicht groß was gemacht. Ich wollte an dieser Stelle noch aufmerksam machen auf einen kleinen Netzhund. Da habe ich manchmal was im Gepäck hier. Und zwar kann jeder mal googeln oder wir tun auch bestimmt einen Link in die Shownotes. Es gibt eine Kamera aus Lego, also die ist komplett aus Legostein gebaut. Das fand ich ganz bemerkenswert. Aus 595 Steinen und mit der kannst du richtig Bilder machen. Da tust einen Film rein und machst halt Bilder. Also das ist eine analoge. Und die hat so eine richtige Mechanik, einen richtigen Verschluss. Lego ZH1 heißt die.
Ja, stimmt, habe ich auch gesehen.
Und fand ich wirklich geil. Muss man sich aber mal, also bringt jetzt im Podcast nicht wirklich was, das zu beschreiben, aber ich fand es wert, das mal zu erwähnen, sollte man sich mal angucken. Es ist faszinierend.
Ja, also das Coole ist halt wirklich, dass es kein Modell ist, sondern wirklich eine Kamera. Ne?
Genau.
Also mit Lego-Technik, glaube ich, Elementen innen drin, den Verschluss zu realisieren. Da ist irgendwie so ein Gummizug drin oder sowas, meine ich mich zu erinnern.
Genau, und das größte Problem ist wohl die Lichtdurchlässigkeit von diesen Steinen gewesen. Also, dass es da drin wirklich dunkel ist.
Abschließen, ne?
Genau, da verlinken wir mal einen Artikel dazu. Das sollte man mal, also wirklich sehr, sehr interessant zu lesen. Kann man sich mal antun. Fand ich irgendwie ganz cool. Und mit ein bisschen Glück geht das vielleicht sogar irgendwie in Serie. Also kann man dann vielleicht auch, wenn man kaufen. Lego hat ja immer diesen, ich weiß nicht genau, wie es heißt, diesen Idea, bladibla, wo du irgendwie voten kannst für Leute, die halt sowas bauen.
Ja, es gibt Lego Ideas und gibt es nicht auch Creator? Ach nee, das ist, glaube ich, eine andere Serie, ne?
Egal. Ja. Und ich glaube, man kann sogar irgendwie noch dafür voten.
Ja, ich habe mir gerade mal wieder ein Bild angeguckt von der. Die ist, ich finde die auch optisch hübsch. Also schon.
Ist irgendwie cool, ne?
Ganz cool gemacht, ja.
Genau.
Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der Typ, der sich irgendwie groß Lego-Modelle irgendwo hinstellen würde, aber wenn man mal annehmen würde, wir hätten einen YouTube-Kanal, dann würde sowas im Hintergrund stehen.
Ja, das würde ich auch machen. Ist eine coole Sache.
Ja, ist schon echt, echt lustig, das Ding.
Gut, damit würde ich sagen, beenden wir den Laberteil.
Beenden wir den Laberteil und kommen jetzt dazu, dass wir unser Wissensthema bzw. die Serie abschließen zu den Astroscapes.
Ne? Die große Trilogie.
Die große Trilogie. Also das klingt ein bisschen sehr hochtrabend vielleicht, weil man muss ja schon sagen, dass wir die Sachen alle nur anreißen eigentlich und damit ja eigentlich nur die Neugier wecken wollen, sich selber damit zu beschäftigen. Wir können ja noch mal kurz rekapitulieren.
Schönes Wort. Rekapitulieren.
Was wir in den vergangenen Episoden gemacht haben. Also in Episode 1 haben wir darüber gesprochen, was ist überhaupt so ein Astroscape und was braucht man dafür. In der zweiten Folge dazu haben wir uns dann mit verschiedenen Aufnahmetechniken vor Ort und Aufnahmeeinstellungen beschäftigt. Mhm. Und im dritten Teil soll es jetzt darum gehen, was man mit den Aufnahmen macht, wenn man sie denn dann getätigt hat und wieder zu Hause ist.
Genau.
Denn dann kommt ja das Entwickeln der RAWs oder ich habe es mal allgemein unter Post-Processing zusammengefasst. Halt alles, was dazugehört, um jetzt aus den Aufnahmen, die man gemacht hat, auch wirklich ein schönes Milchstraßenbild oder Astroscape, wie auch immer es geartet ist, rauszuarbeiten.
Da geht ja, der Spaß eigentlich erst richtig los, ne? Oder?
Ja, genau. Eigentlich geht da der Spaß erst richtig los, wobei man halt klar sagen muss, ohne das richtige Ausgangsmaterial wird es halt nichts. Ne? Also jeder Fehler, den man in der Nacht gemacht hat, der ist halt einfach drin im RAW und den kannst du auch nicht mehr ausgleichen. Wenn du den Fokus verkackt hast, dann hast du den Fokus verkackt. Da wirst du auch bei der besten Nachbearbeitung nichts mehr rausholen können. Wenn du dran gewackelt hast, hast du dran gewackelt. Wenn die ISO zu hoch war, war die ISO zu hoch. Wenn du Sterne ausgebrannt hast und so weiter. Also eigentlich geht das Gleiche wie bei jeder anderen Sparte oder Richtung, Stilrichtung in der Fotografie. Wenn du das RAW schon irgendwie kaputt gemacht hast, dann kannst du halt durch Nachbearbeitung auch nur noch begrenzt was rausholen.
Dann musst du halt also immer mit KI ersetzen.
Genau, das
hilft ja nichts.
Natürlich immer, ja. Ja, aber anders als bei vielleicht, wie soll ich das nennen, Standard-Landschaftsaufnahmen geht es halt eigentlich bei Milchstraße oder Astroscapes nicht ohne Bearbeitung. Denn du hast halt einfach, gerade wenn du bei uns fotografierst und eben keinen perfekt dunklen Himmel hast, hast du halt wahrscheinlich ein Bild im RAW, was relativ flach ist, was kontrastarm ist, wo irgendwie der Weißabgleich nicht so richtig passt. Das heißt, die Straße hat vielleicht irgendwie komische Farben, passt irgendwie alles nicht zusammen und deswegen muss man auf jeden Fall nachbearbeiten, auch um dem restlichen Aufwand überhaupt gerecht zu werden. Ne? Also dann hast du dich vor Ort schon übelst abgemüht, fieses Equipment dahingestellt, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Und dann muss man halt auch den letzten Schritt machen und das sozusagen auch würdigen, um dann auch ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Ja. Und gerade bei Milchstraße ist natürlich das Ziel, die Information, die im RAW drinsteckt, auch wirklich rauszuarbeiten und dann auch sichtbar zu machen. Und vielleicht als Disclaimer vorweg, so ein Podcast ist natürlich irgendwie ungeeignet, um jetzt einen vollständigen Workflow zu erläutern. Zumal man sich den auch irgendwie so ein bisschen selber aneignen muss und ja, so die verschiedenen Arbeitsschritte, die man immer wieder wiederholt, um die Bilder zu bearbeiten, auch selber irgendwie für sich rausfinden muss. Da gibt es ja nicht den einen Weg, wie man es macht. Es gibt einfach verschiedene Techniken, die man kennen muss und dann selber rausfinden muss, wie man das am besten für sich selbst kombiniert. Und ja, wir wollen hier im Podcast ein paar Schlagwörter liefern, mit denen man sich dann weiter durcharbeiten kann durch die Tiefen des Internets. Und gerade YouTube ist halt ein unheimlich guter Ort, um Videos zu suchen davon, wie man tatsächlich Astroscapes bearbeitet, wie man da einen Workflow aufbaut, welche Techniken es gibt. Und visuelle Tutorials helfen natürlich viel mehr als ein Podcast. Ja. Aber wir können natürlich ein paar Dinge anreißen, damit man auch gleich die richtigen Schlagworte zur Hand hat, mit denen man dann weitersuchen kann. Und es gibt bei YouTube wirklich gute Videos. Eins tatsächlich von uns selber. Haha. ich habe ja mal ein Video gemacht über die Bearbeitung von der Milchstraße am Watzmann. Du erinnerst dich vielleicht daran?
Ja, klar.
Das könnte man sich zum Beispiel angucken, auch wenn das schon sehr lange her ist. Und ich heute sagen würde, da ist auch noch Luft nach oben drin. Ne? Das ist ja ein Single-Shot gewesen, glaube ich, damals. Aber so als erste Anlaufstelle, um mal zu gucken, was man machen kann, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und seit diesem Video habe ich mich ja auch selbst ein wenig weiterentwickelt und würde heute schon vor Ort tatsächlich einiges anders machen. Aber trotzdem, so als erster Einstieg kann man das gerne mal klicken und wir verlinken es in den Shownotes. Und ansonsten, wie gesagt, YouTube ist voll davon mit wirklich guten Tutorials. Und wenn man auch Englisch spricht, dann ja, ist die Auswahl wirklich grenzenlos. Weil
das stimmt.
Bei den amerikanischen Kollegen, da gibt es wirklich auch sehr, sehr gute Milchstraßen-Experten und Fotografen. Und die haben ja natürlich auch noch Orte, wo es wirklich schön dunkel wird, wo man auch beeindruckende Ergebnisse sehen kann, dann auf den Kanälen. Gut, kommen wir trotzdem mal zu Dingen, die man vielleicht schon mal gehört haben sollte, um dann eben, wie gesagt, die eigene Recherche starten zu können. Was gibt es, was macht man so? Also ich gehe davon aus, dass die Leute Lightroom zumindest kennen oder das, was man damit machen kann, irgendwie äquivalent in ihrer eigenen Software umsetzen können. Es gibt so ein paar chromatische Apparationen. Jetzt habe ich schon gelesen hier und war schon eins weiter. Es gibt ein paar globale Anpassungen, wollte ich sagen, die man eben sehr gut mit Lightroom schon vorweg korrigieren kann, bevor man überhaupt wirklich ans Rausarbeiten der Milchstraße geht. Objektivkorrekturen zum Beispiel. Ne? Also gerade wenn man offenblendig fotografiert, was wir ja gehört haben, was man wohl tun sollte bei Astroscapes, um eben möglichst viel Licht einzufangen, dann hat man ja häufig das Problem, dass es einfach Vignettierung gibt und auch Verzeichnungen stärker zum Tragen kommt. Da helfen natürlich die Objektivkorrekturen in Lightroom, um das auszugleichen. Also zumindest zum gewissen Grad kriegt man damit die Vignettierung schon mal in den Griff und auch die Verzeichnungen so ein bisschen ausgeglichen, sodass die Ecken nicht mehr ganz so schräg aussehen wie vorher.
Ja, und das ein Klick, also
genau, das ist ein Klick, das ist relativ easy erledigt. Das Gleiche gilt eigentlich für die chromatischen Aberrationen.
Genau, also genau.
Sterne sind ja so die optimale Angriffsfläche eigentlich dafür, weil der Kontrast eben so hoch ist. Ein heller Punkt auf dunklem Untergrund, da kannst du eigentlich sicher sein, dass egal wie gut dein Objektiv ist, du wirst da irgendwie gewisse chromatische Aberrationen drumherum haben, also so einen Farbsaum, den man ebenfalls mit Lightroom relativ gut wegbekommt. Je stärker der natürlich ist, desto hässlicher kann das danach aussehen. Was ja oft passiert, ist, dass dann quasi so ein grauer Rand drumherum entsteht. Ne? Also das wird dann quasi entsättigt. Genau. Aber es bekommt dann halt auch nicht die Farbe vom Himmel. Da ist ja ganz oft noch so ein Blaustich eigentlich im Himmel, der dann um den Stern herum fehlt. Also da muss man da ein bisschen vorsichtig sein, dass man es auch nicht übertreibt, sondern im Zweifel lieber so ein paar Aberrationen stehen lässt. Dafür aber nicht so unnatürliche Flecken erzeugt. Und um große Sterne zum Beispiel sieht das dann furchtbar hässlich aus. Weißabgleich ist auch so ein Thema, was man sehr gut mit Lightroom schon machen kann. Also ich rate ja dazu, den Weißabgleich quasi fest einzustellen vor Ort. Gerade wenn man irgendwie mehrere Bilder macht, damit die alle ähnlich aussehen und ja, die Kamera nicht denkt, jetzt mache ich mal ein paar tausend Kelvin mehr plötzlich. Da können halt auch merkwürdige Effekte entstehen. Aber Weißabgleich in Lightroom korrekt setzen, auch relativ easy. Dann macht man halt oft den Fehler dort, dass man ja das Ganze überreißt. Ne? Also irgendwie den Himmel plötzlich sehr, sehr blau macht, obwohl der Himmel in der wirklich tiefen Nacht nicht blau ist, weil da ist ja kein Licht mehr, was irgendwie den Himmel blau machen könnte. Ja. Gewisser Blaustich, ja. Aber eigentlich ist der Himmel halt einfach dunkel, also eher schwarz als blau. Und schon gar nicht ist er irgendwie lila oder grün. Also man muss da wirklich vorsichtig sein, was man macht. Man kann mit dem Regler alleine kann man schon eine Menge kaputt machen. Und das Geheimnis ist ja wie immer bei der Bearbeitung, erstmal einstellen, dann weggehen, wiederkommen, sich das Ganze angucken und dann wahrscheinlich die Einstellung auf 50% setzen.
Ja.
Geht mir immer so. So, was macht man jetzt, um die Milchstraße so ein bisschen rauszuarbeiten? Globale Einstellungen sind an der Stelle relativ gefährlich, weil man halt das ganze Bild damit beeinflusst. Und gerade beim Astroscape hast du ja auch einen Landschaftsanteil, der vielleicht nicht mitbearbeitet werden soll. Und außerdem passt es auch nicht immer zum Rest vom Himmel, wenn man eigentlich die Milchstraße nur rausarbeiten möchte. Und die beiden Regler, die einem da eigentlich immer einfallen, sind ja Klarheit und Dunst entfernen. sind sehr beliebt, um daran rumzureißen. Kann man machen, zu einem gewissen Grad, aber eigentlich braucht man ein paar sanftere Techniken, die das Ganze irgendwie ja, fokussierter machen und sich eben wirklich nur auf die Milchstraße konzentrieren und nicht das ganze Bild beeinflussen. Ich weiß, man kann in Lightroom natürlich auch mit Masken arbeiten und das empfiehlt sich an der Stelle schon auch. So kann man zumindest das Problem umgehen, dass man die Landschaft mitbearbeitet, die man vielleicht separat eigentlich bearbeiten möchte. Aber auch für die Milchstraße selber gibt es einfach Dinge, die man machen kann, die besser geeignet sind. Und also gerade bei fast puren Aufnahmen der Milchstraße, also vielleicht macht man ja auch eine reine Himmelsaufnahme und kombiniert das dann später erst mit einer Landschaft, gibt es das sogenannte Histogram Stretch. Also da man ja das Problem hat, dass die Aufnahmen relativ flach sind und sich so die Helligkeitswerte in einem kleinen Teil des Helligkeitsspektrums nur konzentrieren bei der Milchstraße, weil du hast halt ganz, ganz viel Dunkel. Ne? Das ist irgendwie alles dunkel, ein paar Sterne und ein bisschen Farbe in der Milchstraße. Aber das gibt so Peaks. Wenn man sich das Histogramm anguckt, dann wird man feststellen, da ist irgendwie sehr viel flache Kurve, also nah am Nullwert. Und dann hat man so einen Ausschlag. Und das ist dann quasi genau der Teil, wo die Milchstraße und die Sterne drin sind. Und um das wieder voll auszunutzen, was da eigentlich an Farbe drin ist und an verschiedenen Helligkeitswerten, stretcht man sozusagen das Histogramm wieder auf die volle Breite. Also sprich, man zerrt das eine Ende nach links und das andere Ende nach rechts und steigert somit auch den Kontrast in der Milchstraße. Und das kann man zum Beispiel erreichen mit einer Tonwertkorrektur oder auch der Gradationskurve. Da gibt es super Tutorials zum Beispiel zu und auch diverse Plugins, die das in Photoshop für einen erledigen. Die sind zum Teil kostenpflichtig, aber ich muss sagen, die sind auch ihr Geld wert. Also gerade, wenn man keine Lust hat, das alles jedes Mal von Hand zu machen, dann eignet sich das schon, so ein Plugin zu benutzen, wo man dann, je nachdem, welche Aufnahmetechnik man benutzt hat, also ob man eher überbelichtet hat oder eher unterbelichtet hat, das Histogramm von links nach rechts stretcht oder von rechts nach links und dann einfach so mit den Kontrast steigert und deutlich mehr Farbinformationen aus der Milchstraße zum Beispiel rausholt. Hat natürlich auch einen Nachteil, das Ganze, ne? Wenn man das einfach relativ rücksichtslos macht, dann kann es passieren, dass man helle Sterne ausbrennt dabei, weil die sind ja wahrscheinlich schon relativ weit oben gepiekt im Histogramm. Und was macht man dann? Dann muss man halt zum nächsten Mittel greifen und das sind die sogenannten Luminanzmasken, mit denen man quasi eine Maske nach Helligkeit erstellt und genau für solche hellen Flecken dann sagen kann, für diese Stellen wendest du aber bitte diese Technik nicht an. Und du hörst quasi schon raus jetzt, dass es immer eine Kombination aus mehreren Techniken ist. Ja. Es ist also nicht ich mache das eine und dann passt es, sondern eigentlich sind es immer mehrere Schritte und die Kombination von einigen Techniken, um dann das Endergebnis zu erzielen. Und gerade deswegen muss man auch unheimlich viel lernen und verstehen, wie man es am besten macht und so seinen eigenen Workflow dabei entwickeln. Und das ist eigentlich ein ständiger Prozess und da ist man eigentlich auch nie fertig mit. Also man findet immer noch was man verbessern kann. Und ja, ist schon ein gewisses Rabbit Hole. Also je tiefer man dort eintaucht, desto mehr Zeit kostet es, aber es macht auch unheimlich viel Spaß, weil man unheimlich viel Wissen dabei auch aufbaut und einfach auch viel darüber lernt. Und das ist ja auch das, was mich daran reizt. Was macht man noch? Dodge and Burn tatsächlich kommt auch zum Einsatz. Kennt man ja eigentlich mehr so aus der Beauty-Retusche. Bei Gesichtern insbesondere. Ne? Ja, also, ja. Um da auch so ein bisschen mehr Gesichtszüge reinzuarbeiten, dunkle Dinge dunkler machen, helle Dinge heller machen, aber eben auch mit Gefühl, also nicht übertreiben dabei. Warum ist das bei der Milchstraße auch sinnvoll? Die besteht ja auch aus hellen Teilen und dunklen Teilen und das sind teilweise sehr feine Strukturen. Und um die stärker hervorzubringen, kann man eben auch dort Dodge and Burn anwenden. und dann eben Sand über die helleren Teile nochmal drüber fahren mit dem Pinsel, die noch ein bisschen heller machen. Und genauso bei den dunklen Teilen, die noch ein bisschen dunkler machen, um dann so die lokalen Kontraste bei der Milchstraße zu verstärken. So, das waren jetzt schon irgendwie mindestens drei Sachen, die man so tut.
Ja.
Und das als Einstieg zu nutzen, ist vielleicht schon mal genug. Aber man kann natürlich noch deutlich, deutlich mehr machen. Wir haben ja bisher eigentlich nur über Single Shots gesprochen. Aber ab und zu habe ich ja schon mal das sogenannte Stacking zum Beispiel erwähnt, ne? Also, dass man quasi so 12, 16, 24 Mal das gleiche Bild macht vor Ort und das dann am PC verrechnen lässt für Noise Reduction oder auch um die Lichtausbeute zu erhöhen. Das heißt also, man legt ganz viele Bilder übereinander und akkumuliert sozusagen darüber das Licht oder lässt sich eben den Noise rausrechnen. Weil wenn du quasi die Milliarden aus all diesen Bildern bildest, dann kriegst du halt das Rauschen raus. Und das erlaubt dir vor Ort mit höherer ISO zu fotografieren, also zum Beispiel ISO 6400. Wenn ich das mit meiner 5D Mark III mache, dann habe ich schon ein deutliches Rauschen da drin. Das sieht man auch beim Single Shot. Wenn ich das Ganze jetzt aber 16 Mal mache und mir zu einem Stack verrechnen lasse, dann ist das Rauschen quasi raus und ich habe eine schöne rauscharme Aufnahme. Und die Software, die man dafür benutzt, da gibt es auch wieder zahlreiche Möglichkeiten. Ich benutze für Windows eigentlich immer Sequator. Und das ist so intelligent, das Tool, dass das halt auch die Sterne exakt übereinander legt. Also zwischen deinen Aufnahmen hast du ja durch die Erdrotation dann mit der
Ja.
entsprechenden Versatz,
Ja.
wenn du keine Nachführung benutzt. Und ja, Sequator erkennt das aber, legt die Bilder erstmal alle übereinander und verrechnet die dann erst. Und ja, so kriegst du halt einen 1A rauscharmen Himmel raus. Und du kannst sogar sagen, wo Himmel ist und wo quasi Erde ist. Und dann lässt er den Teil aus, sodass die Landschaft nicht verschwimmt, weil ansonsten würde er ja sozusagen den gleichen Effekt herstellen wie bei einer Nachführung, dass die Landschaft halt unscharf wird.
Ja, genau.
Ja, Nachführung sowieso gutes Stichwort. Die Hardware-Schlacht ist eröffnet, du kannst da beliebig viel Geld reinstecken. So natürlich auch bei der Nachführung. Dann kannst du mit niedriger ISO fotografieren, weil du eben eine längere Belichtungszeit hast. Dafür verschwimmt der Vordergrund, weil du ja die Rotation ausgleichst.
Ja.
Das heißt, du musst wieder separate Aufnahmen machen. Du machst eine für den Himmel mit Nachführung, du machst eine für die Landschaft ohne Nachführung, musst die dann aber am PC wieder zusammensetzen, sprich die beiden Bilder ineinander blenden. Auch dafür gibt es wieder zig verschiedene Möglichkeiten und Techniken, das zu machen. Die bekannteste dürfte schon inzwischen sein, eben tatsächlich den Himmel einfach austauschen zu lassen durch Photoshop oder jede andere Software, die das unterstützt. Und dann nimmst du eben keinen künstlichen Himmel, sondern dein eigenes Bild.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin damit immer nur so semi-zufrieden. Also das funktioniert schon erstaunlich gut, aber gerade wenn du so feine Strukturen hast im Vordergrund, wie ein Baum, sagen wir mal, dann muss der ja quasi automatisch maskiert werden, sozusagen von der Software.
Ja.
Und das klappt mittelgut. Und da gibt es halt Möglichkeiten, die Masken selber zu erstellen. Auch dazu wieder gibt es Tonnen von Tutorials. Und wenn man da ein bisschen Zeit und Liebe reinsteckt, dann wird man da bessere Ergebnisse mit erzielen. Also weil man einfach die Maske menschlich immer noch besser erzeugt, als die KI das macht. Aber man kann natürlich auch quasi die KI erstmal arbeiten lassen und Photoshop spuckt dir ja dann quasi eine Maske aus vom Vordergrund und du kannst die Maske noch nachbearbeiten, also das sozusagen nur als Ausgangspunkt nutzen. Es ist halt ein Fass ohne Boden letzten Endes und man muss schon wirklich Bock haben da drauf, man muss Lust haben zu bearbeiten. Ansonsten kann man sich's meiner Meinung nach eigentlich fast sparen. Also in wirklich dunklen Gebieten der Erde wirst du halt auch schöne Single-Shots erzeugen ohne Nachbearbeitung, ja, die Leute beeindrucken werden. Aber mit Nachbearbeitung wirst du halt auch da deutlich, deutlich mehr rausholen. Und es wäre einfach schade, das liegen zu lassen.
Ja.
Deswegen einfach nochmal der Appell, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man da wirklich Bock drauf hat. Und einfach eine Menge darüber zu lernen. Und es hilft einem ja auch in anderen Gebieten der Fotografie. Also auch wenn man natürlich die Technik nicht eins zu eins dann irgendwie anwenden wird auf andere Themen, ist ja klar. Aber es hilft ja immer, wenn man Sachen dazulernt.
Ja. Und in dem Fall ist das, glaube ich, gerade, also da macht man wirklich einen breiten Streifzug durch alles Mögliche. Ne? Also wenn du bis da noch nicht verstanden hast, was ein Histogramm ist, da lernst du es.
Genau. Kannst du gar nicht anders.
Ja. Genau. Wenn du noch nicht kapiert hast, was Weißabgleich ist, da lernst du es. Und das geht dann bis hin zu komplizierteren Sachen wie Luminanzmasken und sowas. Also
genau. Und es ist auch wirklich, also die Lernkurve ist steil. Es ist jetzt nicht so, dass man ewig dafür braucht, um das alles zu verstehen. Man sitzt wahrscheinlich eher ewig dann selber dran, das Ganze anzuwenden und immer weiter zu verfeinern. Und ja, dazu muss man Lust haben, aber ich finde es super und mir macht es unheimlich viel Spaß. Aber es kostet auch wirklich Zeit. Also so eine Maske auszuarbeiten, bis die wirklich sauber aussieht und der Baum dann nicht irgendwelche komischen Artefakte hat, total zerpixelt wird oder so. Das dauert halt einfach ein bisschen und da muss man viel feinarbeiten und viel mit dem Pinsel selber an der Maske rummalen. Aber es ist es meiner Meinung nach wert.
Genau, und irgendwann kannst du dich vielleicht so belohnen, dass du halt ein richtig geiles, großes Bild hier ins Wohnzimmer hängst für dich selbst.
Mhm, genau, ja.
Und das ist ja auf jeden Fall allemal wert dann.
Ja, genau, absolut. Und ich denke, dabei würde ich es jetzt fast schon belassen. Also wie gesagt, es ist kein gutes Medium, um irgendwie über Bildbearbeitung zu sprechen hier. Das macht man einfach per Videos deutlich besser.
Ja.
Anhaltspunkte, unser Video zur Milchstraße, auch wenn das nicht perfekt ist, aber da sieht man schon mal, was ich damals gemacht habe. Inzwischen, wie gesagt, würde ich einiges anders machen. Aber YouTube ist eine super Quelle für kostenloses Infomaterial dazu.
Ja, nichtsdestotrotz ist natürlich der Bearbeitungsteil ganz wichtiger Teil dieser ganzen Astroscape-Geschichte.
Mhm.
Weswegen wir das natürlich, trotz der Tatsache, dass wir hier ein Podcast sind, das natürlich mal so ein bisschen ausführen mussten. Beziehungsweise du hast das natürlich ganz hervorragend im Prinzip im Alleingang gemacht, lieber Seike. Ganz, ganz großartig.
Vielen Dank.
Großartig.
Es ist halt wirklich, es ist ein Rabbit Hole, ne? Allein Stacking, das klang jetzt so einfach mit, ich mache mal eben schnell 12 und 24 Aufnahmen und lasse die halt am PC verrechnen, aber dann geht es halt los mit, ich brauche auch noch Darks, was sind Darks? Ich brauche auch noch Flats, was sind Flats? Ich brauche auch noch Bias-Bilder. Also man kann einfach mit Stacking anfangen, indem man einfach 16 Bilder macht, ja. Aber auch das ist halt nicht das Ende der Straße, sage ich mal, sondern du kannst da beliebig tief einsteigen und kannst alleine beim Thema Stacking kannst du noch so viel verbessern. Sachen, die ich auch noch nicht mache tatsächlich, weil ich zu faul bin oder es manchmal auch vergesse. Aber du kannst eben dein Bildergebnis immer weiter verbessern und das macht es so spannend. Und es ist wirklich nur, wir haben wie bei einem Eisberg, haben wir nur irgendwie die Spitze jetzt gerade angeschnitten hier. Und das geht noch beliebig tief runter.
Ja, was ja ganz, ganz cool, glaube ich, wenn man halt immer weiter einsteigt, wie du sagst, und man instant ja jedes Mal auch sieht, wie es besser wird, ne?
Ja, ja.
Also man kommt da in so eine Spirale rein, die, glaube ich, ganz cool ist, wenn man es ernst meint.
Absolut.
In diesem Sinne haben wir das fertig, oder?
Schließen wir diese Serie und widmen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder irgendwas anderem, weil wir wollen ja jetzt ja auch kein Astroscape-Podcast werden.
Ja, die Folge ist sehr astronomielastig auf jeden Fall schon. Der Anfang war ja schon Kometen,
ja,
Kometen.
Ja. Ich kann auch schon mal spoilern, bei mir geht es mit dem Bild auch gleich so weiter. Aber zur Ablenkung würde ich mal sagen und Abwechslung machen wir erstmal ein Bild von dir.
Ja, wollen wir noch zumindest der Vollständigkeit halber erwähnen, dass wir die Picks diesmal nicht machen?
Ja, der Vollständigkeit halber, auch dieses Mal habe ich kein neues Gadget gefunden, was es jetzt hier wert wäre, erwähnt zu werden. Punkt.
Ja, ich spoil doch einfach mal. Ich habe ein bisschen investiert. Und bevor ich das aber in Picks umwandle, die ich hier berichte, muss ich noch ein bisschen mit dem Zeug mich beschäftigen, was ich erworben habe.
Oh, jetzt bin ich neugierig.
Ja, Cliffhanger, ne? Ich sag's aber nicht. Nur so viel, es hat nicht direkt, also ich würde sagen, ich habe zwei Sachen und keins davon hat direkt mit Fotografie oder mit dem eigentlichen Akt des Fotografierens zu tun eigentlich.
Hören Sie in RSP 027.
Ja, ganz genau. Gut, dann lass uns doch zu unseren Bildern kommen.
Ja.
Und da du jetzt ja so viel geredet hast, fange ich einfach mal an, wie du auch gesagt hast. Ich zeige ein Bild, das ich auf Madeira gemacht habe. Und wenn man jetzt denkt, oh, Landschaft, ja, nee, würde ich mal gar nicht so richtig sagen. Was sieht man auf dem Bild? Man sieht einen, was ist das eigentlich? Ein Steg ist es nicht. Es ist so ein
Pier.
Ein Pier, genau, ja, ein Pier, also ein Betonpier. Also es, man sieht ein Betonpier von oben, von einem Berg fotografiert. Ich würde sagen, man guckt ungefähr im grob 45 Grad Winkel da drauf. Man sieht nicht den Anfang und nicht das Ende von dem Ding, sondern man sieht so einen Mittelteil. Und dieser Pier ist breit genug, dass da Autos draufstehen können. Und es stehen auch Autos drauf. Ich weiß nicht, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr daran, was jetzt so der offensichtliche Zweck von diesem Ding gewesen wäre. Also stehen da ein paar Autos drauf. Und kleine Betontreppe geht noch runter, so ein bisschen auf Meeresniveau fast. Und da sind noch mal in so einem, ich glaube, das ist noch mal so ein separater kleiner Holzsteg, der da noch nebendran schwimmt. Da sind zwei Boote dran festgebunden. An der Unterseite des Bildes und an der oberen Kante des Piers quasi sind noch mehrere Betonwürfel, also recht viele tatsächlich, wo so ein klein wenig die Wellen dran schlagen. Und ja, wie immer sei der Hinweis noch an der Stelle kurz erwähnt, auf unserem Instagram-Kanal oder in Kapitelbildern seht ihr das Bild natürlich jetzt auch, wenn ihr einen entsprechenden Podcatcher benutzt, der das unterstützt. Also auf jeden Fall mal angucken, dann muss ich mir den Mund hier gar nicht weiter fusselig reden. Und was noch zu sagen, ach ja, der Steg teilt das Bild quasi in der Mitte, von rechts nach links, ziemlich mittig, genau. Und ich kann eigentlich gar nicht so genau sagen, warum mir das so gut gefällt. Also das ist halt so eine Szene, man sieht auch nur, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, glaube ich, eine Person auf einem von diesen kleinen Booten da unten, sonst sieht man auch keinen Mensch drauf. Aber es ist halt so ein Stillleben vielleicht fast sogar von oben, was so ein bisschen modelleisenbahnmäßig vielleicht auch wirkt aufgrund der Distanz und die Autos sind alle recht klein.
Ja.
Wenn man da noch so einen Tilt-Shift-Filter jetzt irgendwie drüber klatschen würde, dann wäre der Effekt sicherlich auch gar nicht so schlecht.
Oder ein Tilt-Shift-Objektiv benutzt hätte.
Ja, weil man die Knete dafür hätte und den Bock hätte, das mitzuschleppen. Bestimmt.
Aber das ist natürlich eine prädestinierte Szene dafür.
Auf jeden Fall, absolut.
Das, besseres Motiv findet man eigentlich kaum dafür.
Ja.
Das ist schon mega geil.
Richtig. Mir gefällt das Bild, glaube ich, sehr gut, weil das mehr oder weniger zufällig fast irgendwie ein schönes Farbkonzept hat. Da ist so ein bisschen blau und so ein bisschen türkis, was auch mit viel hellem Grau so ganz gut zusammenpasst und lustigerweise tanzt auch keines dieser sieben Autos, die man auf dem Bild sieht, da irgendwie aus der Reihe.
Die genau, sind alle du findest so, alle Farbtöne von den Autos findest du im Wasser oder im Boot wieder alle.
Genau.
Das ist richtig cool.
Und das ist aber wirklich reiner Zufall. An diesen Booten hängen noch so ein paar orangene, weiß gar nicht, was das ist, vielleicht so kleine Bojen oder Rettungsringe, keine Ahnung, da dran. Die irgendwie auch so einen netten Akzent dazu geben und auch ganz gut irgendwie passen. Also wenn die Dinger jetzt grün wären, wäre es nicht so geil oder knallerot.
Genau, weil blau, also orange, blau Kontrast. Ne?
Genau, ja. Genau. Und das macht irgendwie so den Eindruck, als wäre da gerade vor einer Sekunde irgendwie noch irgendwie was los gewesen, aber jetzt sieht man halt gerade irgendwie da niemanden so richtig. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant. Und viel mehr kann man eigentlich zu diesem Bild gar nicht groß sagen. Also es wirkt halt irgendwie aufgrund dieser Farbeigenschaften und dieser Bildaufteilung vielleicht auch ein Stück weit, wirkt es irgendwie cool auf mich. Ich mag das. Ich könnte mir das auch vorstellen, das sogar irgendwie irgendwo hinzuhängen vielleicht.
Ja, definitiv. Ich finde das auch in sich komplett stimmig, weil die Farben der Autos, also wirklich, das ist ja, das kann ja fast kein Zufall sein, ne? Dass das wirklich perfekt passt zu den Farbtönen im Wasser und auch die Bildaufteilung mit Wasser, Pier, Wasser. Das wirkt ja fast wie so eine Flagge, ne?
Ja, also, stimmt. Und auch dieses eine Auto, was nicht in der Reihe mit den anderen steht, macht irgendwie da so einen netten.
Ja.
So einen netten Hingucker nochmal irgendwie.
Es ist lebendig, obwohl es ruhig ist.
Ja, genau.
Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja. Aber das hast du sehr schön gesagt. Das finde ich gut.
Ich finde es auch mega, mega, mega cool. Ja. Und auch dieser 45-Grad-Winkel, die Perspektive ist halt auch so geil. Ne? Es ist nicht irgendwie wirklich Vogelperspektive. Es ist aber auch nicht von der Seite. Auch das trägt unheimlich dazu bei.
Mhm, ja. Ja, wie gesagt, das war von irgendeinem Berg runter. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wo es war. Es war irgendwo auf Madeira. So, und ich würde sagen, die Exifs dazu sind eigentlich dann auch gar nicht so weit interessant. Das macht an dem Bild eigentlich, das macht nichts Interessantes aus. Ich kann es aber der Vollständigkeit gerade noch mal erwähnen. Ich habe das mit dem 135 mm F2 gemacht von Canon. Bei Blende 4, eine 1000stel Sekunde, ISO 100, also weit weg von irgendwie komplizierten Lichtverhältnissen. Ich habe das mehr oder weniger gedankenlos gemacht und ich glaube, es ist aber auch ganz gut so, wie es ist. So dieses F4 ist an dem Objektiv ja schon sehr scharf.
F4 für ein Tausendstel, was man dann wirklich locker aus der Hand
nimmt. Ja,
sowieso.
Genau. Bin ja alter Scharfschütze.
Ja, tatsächlich. Also das ruhigere Händchen hast du auf jeden Fall von uns beiden. Du schaffst ja quasi immer noch quasi die doppelte Verschlusszeit, die man eigentlich nutzen sollte nach Faustregel.
Mhm. Ja, ja.
Ich nicht. Ich muss bei 1 durch Brennweite bleiben, sonst wird es bei mir nichts.
Naja, aber wann hast du so mal so ein Edge Case? Hast du ja auch selten, ne?
Ja, stimmt. Da ich ja eigentlich sowieso nur noch mit Stativ unterwegs bin.
Ja, so viel dazu. Das ist mein Bild für Episode 26. Damit würde ich den Staffelstab an dich wieder übergeben.
Okay, was habe ich mitgebracht? Ich habe Polarlichter mitgebracht. Aber
zu Recht.
Gar nicht das beste Bild, was ich, glaube ich, von Polarlicht bisher gemacht habe. Aber ein trotzdem irgendwie schönes Bild von Polarlichter. Und das ist aus der besagten Nacht von den Perseiden, wo mich das Polarlicht dann quasi sozusagen im Rücken überrascht hat. Man sieht den Ort, an dem ich war. Das ist so ein alter Beobachtungspunkt. Und man sieht im Vordergrund auch noch so ein bisschen die Betonplatten, die den Bunker abgedeckt haben, der quasi unten drunter ist. Am Himmel das Polarlicht, wie es quasi in der Nacht, glaube ich, gerade seinen Peak erreicht hatte, wo man dann auch wirklich so diese tanzenden, senkrechten Streben quasi sehen kann.
Ja.
Man verzeihe mir bitte, wenn ich hier nicht die korrekten Ausdrücke benutze, wie diese Erscheinung genau benannt sind. Ne? Also das hat ja alles einen Namen.
Ich glaube, jeder weiß, was du meinst.
Ja, ich hoffe es. Und auch hier die Gelb- und Grüntöne waren da auch schön zu sehen in der Nacht. Ich glaube, das Ganze ist ein Single-Shot, 24 mm, Offenblende F1.4, also das, du weißt schon, welches Objektiv das ist, das Sigma 24 mm 1.4 Art, ist das bei ISO 2000 und 15 Sekunden Verschlusszeit. Also schon, man spricht von Langzeitbelichtung, ne? Es ist ja auch. Was gibt es dazu zu sagen? Was auffällt, ist, dass der Fokus nicht auf den Sternen sitzt, sondern auf dem Vordergrund.
Ja.
Dadurch sind die Sterne auch relativ groß und klumpig. War mir aber in dem Fall tatsächlich mal egal. Ich wollte einen schnellen Single-Shot davon haben. Das war so ein bisschen auch die FOMO in der Nacht, ne? Also es war mein erstes wirklich großes Polarlicht und da willst du natürlich irgendwie nichts verpassen. Das war alles ein bisschen hektisch. Beim zweiten Mal war es dann wesentlich koordinierter. Zeige ich natürlich auch noch Bilder, die dann meiner Meinung nach auch noch schöner sind als das hier. Aber trotzdem, so im Vordergrund ein bisschen noch den Bunker, den Beobachtungsturm, die Betonplatten, die so ein bisschen den Blick Richtung Beobachtungsturm und Himmel natürlich lenken sollen. Und einfach dieser gigantische Himmel halt mit den tollen Farben. Das ist es eigentlich.
Ja. Ich finde es super cool. Ist das denn so eine, oder hat es den Eindruck auf dich gemacht, weil du sagst, so war es hektisch, dass das auch schnell wieder hätte weg sein können?
Ja. Also es sind oft nur Erscheinungen, die so minutenlang gehen. Und dann ist erstmal wieder ruhig. Dann denkst du, okay, das war's jetzt. Dann fängt es plötzlich wieder an.
Ja.
Aber du steckst halt nicht drin. Also es kann, jedes Mal kann es das gewesen sein. Dann hast du halt nur noch so ein Glimmen am Himmel. Das sieht auch hübsch aus, aber halt längst nicht so beeindruckend, wie wenn du wirklich
Ja.
diese Streben da drin hast, ne? Also dieses Glimmen am Horizont, dieses Gelbe, was man so nicht in der Mitte, aber so links und rechts sieht, das hast du eigentlich die ganze Nacht gehabt. Aber so wirkliche Aktivität, wo dann irgendwie wirklich was zu erkennen war, was man auch mit dem Auge wahrnehmen konnte, das sind halt immer nur so Minutenintervalle eigentlich. Und wenn das weg ist, dann ist es wieder verhältnismäßig langweilig.
Okay, verstehe. Ja, dann hast du vielleicht gut daran getan, einfach mal druff, druff, druff.
Genau, ich bin ein bisschen rumgelaufen natürlich und habe noch so andere Motive mir gesucht, aber ich war halt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also ich wollte Sternschnuppen fotografieren, ne? Darauf
Ja,
war ich vorbereitet
ja.
und die waren halt, also sie waren auch überall, ja, aber eigentlich habe ich genau in die andere Richtung fotografiert, also nach Süden, weil ich die in meinen Bildern halt eigentlich so als Regen haben wollte, von oben nach unten
Ja.
und nicht als Tunnel. Und deswegen habe ich halt in die andere Richtung fotografiert. Kann mich vielleicht irgendwann nochmal genauer erklären, was ich damit meine. Ja, und dann habe ich mich umgedreht und habe halt gesehen, dass da irgendwie was am Himmel zu sein scheint. Und habe gedacht, na, das wird doch jetzt nicht. Und dann machst du einfach ein
Bam.
Testbild und siehst plötzlich diese krassen Farben, die du halt in der Nacht nicht mit dem Auge sehen konntest. Es
Ja.
war wirklich nur so eine weiße Erscheinung. Und ich habe halt gedacht, ey, das sind irgendwelche, keine Ahnung, Discolichter, ne? So diese Skybeamer oder so. Womit wieder dein Himmel gestrahlt wird, aber nein, das war Polarlicht.
Sehr
Und dann
schön.
bist du halt plötzlich, ich muss ein Polarlichtbild machen. Wenn es das erste große ist, ist das wahrscheinlich einfach so. Beim zweiten Mal, wie gesagt, lief es schon kontrollierter ab. Und da zeige ich beim nächsten Mal ein Bild zu wahrscheinlich.
Na, da freuen wir uns auch schon drauf. Schön, also mir gefällt es sehr gut, auf jeden Fall. Mir gefallen auch die Farben. Wirklich gut. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass der Himmel nicht scharf ist. Irgendwie passt das zu der Szene so.
Ja, dann wird halt der Bunker so ein bisschen mehr so in Szene gesetzt noch, ne? Aber geplant war es eigentlich nicht. Muss man auch
Ja,
sagen.
macht aber nichts.
Ja.
Ich meine, Blende 1.4 muss auch irgendwie zu beherrschen wissen, ne? Also,
Ja,
da musst
genau.
du dich
Ist
irgendwie
halt.
entscheiden. Wenn du das Licht einfangen willst, dann kriegst du halt nicht alles scharf.
Ja, man hätte halt wieder irgendwie zwei separate Aufnahmen machen müssen eigentlich, ne?
Ja.
Vordergrund, Hintergrund zusammenbauen.
Ja.
Ordentliche Maske. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Das ist genau das, was ich eben meinte. Rechts der Baum, sehr feine Strukturen.
Ja.
Gut, der ist jetzt so ein bisschen durch Wind sowieso ein bisschen unscharf, aber ja, da muss man halt ordentlich maskieren.
Musst du
Im
durch.
Single-Shot umgehst du das nicht. Umgehst du das. Tja.
Damit haben wir es fast, wa?
Etwas. Ja.
Da haben wir nach soliden 3 Monaten mal wieder eine Folge hier in den Kasten geworfen.
Ist doch schön. Und ich freue mich, dass wir diese Astroscape-Serie durchgezogen haben und dass wir
Ja.
damit jetzt auch am Ende sind und uns jetzt mal wieder einem anderen Thema widmen können. Bin ich schon gespannt, was wir uns als nächstes rauspicken.
Ja, ich bin auf jeden Fall in der Pflicht, jetzt auch mal wieder eins vorzubereiten, wa?
Wahrscheinlich schon,
Kann
ja.
man nicht anders sagen.
Aber kann ich mich ja entspannt zurücklehnen jetzt. Kann ich am besten.
Dann nehme ich mir mal die nächsten 3 Monate richtig ordentlich Zeit, was Schönes zu machen.
Ja, zu viel Zeit müssen wir nicht haben, denn ich habe natürlich im Foto-Espresso-Artikel, den ich eingangs erwähnt habe, auch Werbung gemacht für unseren Podcast, ne?
Da müssen wir
Ja,
liefern.
da müssen wir liefern, ja.
Eieiei.
Also der ist von relativ vielen Leuten abonniert, der Foto-Espresso. Der hat schon relativ große Reichweite.
Ja, verstehe. Kein Druck.
Kein Druck.
Gut. Dann hören wir jetzt auf zu
Gut,
labern und
wir hören auf.
nutzen die Zeit. Was bleibt uns zu sagen? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr wollt, hinterlasst uns eine Bewertung in der Podcast-Umgebung eurer Wahl, eures Vertrauens.
Und einen Kommentar übrigens jetzt, ne? Also bei Spotify habe ich gesehen, kann man jetzt Episoden zum Beispiel auch kommentieren. Das ist wohl ein Feature, was noch nicht allzu sehr genutzt wird, aber ihr könnt gerne den Anfang machen bei uns.
Das war mir ehrlich gesagt völlig unklar.
Ja, mir auch. Ich verstehe auch den Sinn ehrlich gesagt nicht so ganz, aber sei es drum. Das Feature gibt's. Es muss offensichtlich sinnvoll sein, weil sonst hätte es ja keiner programmiert.
Auf jeden Fall.
Ne? Ja, und ansonsten, irgendjemand hat mal gesagt, 5 Sterne sind besser als einer.
Auf jeden Fall, auch das ist richtig. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
In diesem Sinne, haut rein. Ciao.